ich freue mich, dass wir wieder in der gewohnten Runde zusammen sind und uns Gedanken machen können über biblische Themen, über Themen des Glaubens. Und unser Thema heute ist kein kleines. Es geht nämlich um die Kirche, um die Gemeinde Gottes. Und ich würde gerne mal einfach eine Frage in die Runde werfen, die ich so oder in abgewandelter Form öfter höre, beziehungsweise die ihr sicher auch schon gehört habt. Und ich frage mich, wie kann man damit umgehen, wenn Leute sagen, ja, mit Gott habe ich keine Probleme, aber mit dem Bodenpersonal. Oder an Gott glauben tue ich ja irgendwie, aber muss ich da in die Kirche gehen? Ja, ist eigentlich berechtigt, oder?
Ja, ich habe gerade letzte Woche mit einem Kollegen gesprochen, der auch mit einer Frau in dem Fall in Kontakt ist, die sagt, ja, ich möchte gerne getauft werden, ich möchte mich gerne zu Jesus Christus bekennen, aber ich will jetzt nicht zu irgendeiner Gemeinde gehören. Können wir das irgendwie so mal machen da? Ja?
Mhm. Und ja, ohne Aufsehen.
Ohne Aufsehen, keine große Action, vor allem kein Mitgliedsformular zu irgendwas, genau, ne? Sondern nur so. Genau, also Gott und Glaube, ja, aber Gemeinde, Kirche in dem Fall kein Interesse. Beziehungsweise wirklich direkte Ablehnung. Also sie hat Gemeinden besucht und auch dort eine Zeit lang verbracht und gesagt, nee, da möchte ich nicht dazugehören. Also nicht nur, da habe ich kein Interesse, sondern aktiv, das will ich nicht. Ja. Weiß ich auch nicht. Was dann?
Ja, was ich interessant finde bei dieser Sicht der Dinge, die ja hörbar wird, ist, dass die Personen, die das sagen, sich außerhalb der Diskussion rausnehmen. Ja? Also in dem Sinne, Gemeinde ist ja das, was die Menschen sind. Mhm. Und plötzlich sind sie aber nicht innerhalb dieses Diskurses oder innerhalb dessen, was es bedeutet, was Gemeinde ausmacht. Ja? Mhm. Also es ist so eine dritte Person-Position, ja. Also zu Gott ja, aber zu Gemeinde nicht. Also wenn ich das sage, spreche ich ja als dritte Person.
Die Menschen finde ich doof, aber ich bin ja eigentlich auch ein Mensch.
Genau. So. Aber ich bin wohl ein Besonderer. Ich bin ein ganz Besonderer. Ich gehöre gar nicht in die Kategorie der Menschen. Ja. Also ich empfinde es eigentlich als etwas zu sehr von sich denkend, so zu argumentieren.
Also ich habe das Gefühl, dass das auch so eine, ich nenne es jetzt mal deduktive Herangehensweise ist. Gemeinde, Kirche ist so eine Institution, so eine Größe, zu der ich Distanz einnehmen kann. Aber eigentlich ist es eine induktive Geschichte. Das heißt, ich werde, wenn ich zu Jesus gehöre, hineingeführt in die Gemeinschaft von Menschen. Und wenn es nur ein anderer Mensch wäre, der auch von sich sagen kann, ich gehöre auch zu diesem Jesus. Mhm. Sofort habe ich Gemeinde. Mhm. So ist Gemeinde ja gedacht. Aber Leute haben sich offensichtlich so distanziert, auch aufgrund von negativen Erfahrungen. Und ich möchte jetzt auch nicht so verstanden werden als der Verteidiger der Kirche. Also so nicht, würde man dann sagen, naja, ihr gehört alle zur Kirche. Mhm. Ihr seid sogar Vertreter von Kirchen. Ihr seid Pastoren, Theologen, ihr könnt ja gar nicht anders reden. Mhm. Sondern ich möchte einfach da zurücktreten und sagen, ja, das ist eine ganz persönliche Erfahrung und die muss über Jesus laufen, anders geht's nicht. Mhm.
Auf der anderen Seite sehe ich aber auch den Zeitgeist, also diese Individualisierung, ja, die Hyperindividualisierung unserer Gesellschaft, die darauf abstellt, dass das Individuum, also der Einzelne, möglichst viele Freiheiten hat. Und das macht es natürlich sehr unangenehm, wenn ich mich jetzt in eine Gesellschaft, wie auch immer, anpassen muss oder einpassen muss, die von mir die Ansprüche stellt. Ja? Mhm. Das beschränkt mich in meiner Freiheit, in meiner individuellen Auslebungsmöglichkeit. Ja? Von daher kann ich das schon verstehen, wenn Leute sagen, da habe ich keine Lust drauf. Ja? Mhm. Also wozu denn? Ja? Ist das nötig?
Wenn ich das Ganze umkehre und das jetzt diese Aussage auf eine institutionalisierte Kirche oder Gemeinde hindeutet, kann ich ja die Frage umkehren und fragen, was trägt dazu bei, dass es Menschen persönlich befremdet, Teil einer institutionalisierten Kirche zu werden. Ja? Das wäre dann so die umgekehrte Frage. Abgesehen von dem Individualisierungsgedanken der Hier und Dort eine Rolle spielen mag oder von diesem Denken, ich bin eigentlich cool, also ja, ich dort, nein, geht ganz und gar nicht. Aber so die Frage kann durchaus dann gestellt werden, was heißt es, zur Gemeinde zu gehören oder beziehungsweise wenn Leute nicht in eine Kirche sein möchten oder nicht dazu gehören möchten, was trägt denn dazu bei, dass es zu diesem zu dieser Distanz, zu dieser inneren Distanz kommt.
Ja, und diese Diskrepanz zu dem Stolz, den Menschen hatten, die zum Volk Gottes gehörten. Ja, wenn ich mir das überlege, Altes Testament, Volk Israel, selbst im Neuen Testament noch, bis in die heutige Zeit. Ja, wer beschnittener Jude ist, der gehört zum Volk Gottes und kann stolz darauf sein. Ja. Und das ist jetzt scheinbar eine völlige Umkehrung. Ja, das ist eine berechtigte Frage, die du stellst. Ja, warum geht ihnen das völlig ab?
Könnte man nicht anknüpfen, das, was du gerade gesagt hast, die These aufstellen, dass man sagt, Gott handelt immer im Rahmen eines Bundes. Also sein Heilshandel, sein Erlösungshandel nach der Bibel passiert immer im Rahmen eines Bundes. Ein Bund schließt Gemeinschaft mit ein. Kann man das so sagen?
Wieso schließt ein Bund Gemeinschaft?
Also ich meine, weil du einen Bund ja in der Regel nicht nur zwischen zwei Personen hast, sondern in dem Fall jetzt auch zwischen Personengruppen. Und der aufs Kollektiv sozusagen zielt und nicht auf das Individuum.
Ja.
Ich meine, du hast beides. Du hast die persönliche Beziehung, die Gott zum Einzelnen sucht. Ganz, ganz wichtig. Jeder, das ist ja auch reformatorisches Gedankengut, jeder hat Zugang. Ich brauche nicht die Institution Kirche. Das ist ja von der Kirche sehr stark gefördert worden, bis hin zur Reformation und auch heute noch. Heil ist nur in der Kirche. Und dann kam der reformatorische Gedanke, nein, jeder hat Zugang zu Christus oder zu Gott durch Christus, ohne einen menschlichen Mittler zu brauchen. Das heißt, individuelles Christentum ist auf jeden Fall gegeben, auch von der Bibel her. Aber gleichzeitig hat Jesus nicht nur einen Jünger gehabt, sondern er hat 12 Jünger gehabt, 70 Jünger gehabt. Dann wurden es 3000 mit der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten. Also diese Beziehung zu Jesus, die Beziehung zu Gott, ist offensichtlich darauf angelegt, auch die Beziehung zum Bruder, zur Schwester zu suchen. Und damit ist schon Gemeinde gegeben.
Und im Alten Testament hast du das im Volksgedanken, also Israel als ethnische Größe sozusagen.
Die sich aber auch immer ja stark auf den, du hast jetzt Bruder oder Schwester genannt, ne? Die berufen sich auch stark auf Abraham. Also wir sind alle Kinder Abrahams, wir sind Geschwister.
Ja, genau.
Bei Bund dachte ich jetzt so an Ehe, ne? Das ist eigentlich so 1:1. Ich gehöre zwar jetzt dann zur Gruppe der Ehemänner, aber ich fühle mich nicht sehr verbunden mit anderen Ehemännern, während wenn alle Geschwister sind, ja, dann kommst du nicht raus.
Also ja, wobei das interessant auch bei der Ehe ist ja so, der Bund ist ja nicht nur eine Ehestiftungsgeschichte gewesen, sondern der Bund im Alten Testament ist sozusagen die Ausdehnung des Kinship auf Nichtverwandte. Ja? Das heißt, du durch die Ehe, den Ehebund, wirst du Teil der Familie, als wenn du ein Verwandter wärst.
Okay, ja?
Und damit hast du den Kollektivgedanken wieder. Und Sippe und Familie war ja sozusagen das Kernelement des Kollektivs in der Stämmegesellschaft in Israel.
Also ich hänge persönlich noch an der Frage, was ist Gemeinde? Also wenn wir Zugehörigkeit, wir sprechen ja schon von Zugehörigkeit und setzen voraus, wie Zugehörigkeit ausgesehen haben mag, zu alten Zeiten, also zur Zeit des Alten Bundes und im Neuen Testament und jetzt. Aber das setzt ja voraus, dass wir bereits irgendein bestimmtes Bild von Gemeinde haben. Und da würde mich durchaus schon interessieren, mit welchen Bildern von Gemeinde arbeiten wir und unter welchen Voraussetzungen stellen wir die Frage, wer gehört dazu oder nicht. Für mich so die Frage.
Jetzt zu dieser Eingangsgeschichte, die ich erzählt habe, fragen, ist es überhaupt möglich, getauft zu sein und nicht zur Gemeinde zu gehören? Also kann ich das, nur weil ich den Zettel nicht ausgefüllt habe, bin ich trotzdem nicht Teil der christlichen Gemeinde? Nur vielleicht ein sehr abwesender, schlechter Teil. So, ja. Also ist es, wenn du jetzt fragst, was ist denn die Gemeinde? Ist es diese Kongregation vor Ort? Ist es irgendein Verbund? Oder ist es eben so die unsichtbare Gemeinde, jeder, der zu Jesus gehört? Wäre gut zu definieren.
Na, Paulus sagt Leib, ja? Paulus sagt Körper. Das heißt, und er sagt, Christus ist das Haupt, Christus ist der Kopf. Wenn wir das Bild jetzt nehmen, jetzt ist die Frage, wie weit kann man das ausdeuten? Aber wenn wir das mal so nehmen, wie es da steht, dann würde man sagen, naja, das ist halt wie bei einem menschlichen Körper. Mhm. Ja, wenn ich als Hand an dem Körper dranhänge, die Beziehung also zum Kopf habe, dann hänge ich da dran. Dann kann ich nicht sagen, nee, also eine Hand sitzt nicht direkt am Kopf. Ja, also das ist, wenn man das jetzt mal so ausdeuten wollte. Das Bild vom Leib, glaube ich, ist schon wichtig. Und das hat auch Paulus, glaube ich, ganz bewusst so gebracht, in 1. Korinther 12 zum Beispiel, wo er darauf eingeht, wir hängen alle zusammen, wir brauchen einander auch. Ja, und da spricht er sogar davon, die Glieder, die Schwächsten sind, ja, die achten wir ganz besonders, die halten wir besondere Ehre wert. Und er sagt davor dann, jeder hat eine andere Gabe. Jeder kann sich anders einbringen in dieser Gemeinschaft der Gläubigen. Aber wir hängen alle zusammen. Also ich würde sagen, nee, also das geht nicht. Ich kann nicht mich für Jesus entscheiden und dann sagen, aber ich bleibe jetzt in meinen eigenen vier Wänden, ich will mit den anderen nichts zu tun haben. Das funktioniert nach diesem Bild nicht.
Und dennoch bleibt die Frage der Zugehörigkeit ja bestehen, die du gerade aufgezeigt hast. Also im Alten Testament war es ja so, dass du durch die Zugehörigkeit zum Volk Gottes, also zum Judentum, letztlich Teil der Gemeinde geworden bist, der alttestamentlichen Gemeinde. Ja? Also durch Geburt und das jüdische Bürgerrecht sozusagen. Ne? Oder eben durch Proselytismus, das heißt, jemand, der dann von einem heidnischen Zustand sich hat beschneiden lassen und übergetreten ist, der war dann auch Teil des Volkes. Ne? Aber die Demarkationslinien waren klar gegeben. Im christlichen Bereich, also im Neuen Testament, fällt ja das völkische Element weg. Also es ist keine Bedingung mehr, Jude zu sein. Man kann Christ auch ohne irgendwelche Hintergründe jüdischer Art werden. Es fällt völlig weg. Aber die Frage bleibt, wo ist denn das Eintrittskriterium jetzt? Was konstituiert die Zugehörigkeit zum Leib Christi? Du hast die Taufe reingebracht als Möglichkeit.
Und da würde ich persönlich einen Schritt davor sogar die Frage stellen, ist das denn dieser definierte Rahmen, nämlich jetzt das Volk Gottes, das Volk Israel, oder im Neuen Testament die Nachfolge Jesu in welcher Form auch immer, wo Gemeinde allein und einzig verortbar ist? Oder geht es um mehr? Und da würde ich durchaus die Frage stellen, was halten wir von den Augenblicken im Alten Bund, wo zwischen Menschen, die jetzt Teil der Geschichte sind, die Gott schreibt, sagen wir Abraham zum Beispiel, Gemeinschaft haben mit jemandem, der nicht Teil dieser Geschichte ist. Ein Beispiel ist Melchisedek, auch ein Mann Gottes, ein Mann, der den Schöpfer Gott angebetet hat. Und da ist Gemeinschaft jetzt zwischen den beiden. Ist dieser Mann jetzt Teil der Gemeinde Gottes oder nicht? Obwohl er jetzt nicht zu dieser Community dazu gehört hat und wir könnten fortsetzen. Solche Geschichten werden uns immer wieder erzählt, wie Jethro, der Schwiegervater von Mose oder andere.
Ich habe noch viele Schafe.
Ja, wo wir nicht den Eindruck haben. Genau, also genau. Deshalb glaube ich, kommen wir, also wenn wir Gemeinde definieren, an unsere Grenzen, wenn wir schon so mit diesem Volk Gottes Begriff arbeiten, wir können sagen, an verschiedenen Menschen, dort wo Menschen den Schöpfer Gott anbeten, sind sie Teil der Gemeinde, die kommen dann immer wieder in Berührung zueinander und stellen fest, ja, du betest den Schöpfer Gott an, auch ich, obwohl sie jetzt nicht zum Volk Israel gehören, ist das auch möglich. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, im Neuen Testament, wenn Jesus davon spricht, dass das Königreich unter die Menschen gekommen ist und wirksam wird und dort, wo Menschen das an andere tun, was sie sich an sich selbst wünschen, und das sei das Gesetz und die Propheten, können wir auch davon sprechen, dass dort, wo Menschen sich gut behandeln, oder wo gar seinen Namen aufrufen oder wo das Wirken Gottes an ihnen erfahrbar wird und sie haben keinen Gemeindebegriff, dass sie auch Teil
des Volkes Gottes,
Gottes sind. Die
unsichtbare Gemeinde gerade noch unsichtbarer geworden.
Aber ich halte es schon wichtig, dass wir diese Ebenen haben und dann uns hin bewegen, die Konkretion mit dem Leib oder mit den Nachfolgern Jesu oder mit dem Volk Gottes. Wenn wir das nicht einrahmen in dem größeren Wirken Gottes, wo sich Menschen begegnen und erkennen, und dazu gehöre ich Sinn und das weiß nur Gott.
Eigentlich sprichst du das Dilemma an, in dem die Christenheit sich befindet. Mhm. Ja, sie ist zersplittert in Tausende von Kirchen, kann man sagen. Mhm. Und jede sieht natürlich sich als die Kirche. Ja, also wenn jetzt jemand Mitglied in einer bestimmten Kirche ist und man fragt ihn, wo ist die Gemeinde, dann denkt er natürlich an seine Kirche, ganz automatisch. Ja, und hat aber die anderen nicht mehr im Blick, die eigentlich ja auch Jesus bekennen. Ja, also das ist ein Dilemma, das, glaube ich, wirklich ganz real ist.
Ja, yeah, für mich sogar über die Kirche hinaus, wenn ich das aussprechen darf. Also die Christenheit, da würden wir in all unseren Unterschiedlichkeiten sagen, klar, wir glauben an Jesus. Aber da können wir auch da durchaus die Frage stellen, nur uns oder geht es darüber hinaus?
Ja. So mit Römer, die quasi mit Jesus nicht kennen, aber trotzdem irgendwie offen sind für den Geist oder das Gute. Oder
zum einen dazu, aber dass das Königreich Jesu in dieser Welt angebrochen ist und wirksam ist. Aber auch diese Figuren aus dem Alten Testament, wo Menschen sind, die den Schöpfer Gott anbeten. Also, dass wir die Leute nicht kennen, heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Ja. Und dass wir nicht in Berührung gekommen sind, womöglich in unterschiedlichen Sprachen sprechen, heißt ja nicht, dass wir nicht dazu gehören. Also dem sollten wir auch Rechnung tragen, obwohl die Geschichte sich ja auf eine bestimmte Linie, das Volk und die Christen konzentriert. Deshalb sind wir Teil dieser Geschichte, aber vielleicht ist Gottes Geschichte noch größer.
Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du machst. Und du nimmst praktisch jetzt die unterste Basis. Ich habe hier einen Satz, den ich gerade hier vor mir sehe. Ich lese ihn euch mal vor aus diesem Buch hier. Die universale Gemeinde sind alle, die ihr Vertrauen auf den wahren Gott setzen. Mhm. Folglich weiß nur er, wer wirklich dazugehört.
Mhm. Also, das kann ich unterschreiben.
Ich finde, das drückt genau das aus, was du gerade gesagt hast, dass weil Gemeindezugehörigkeit eben nicht durch einen Schein oder durch eine Handlung, sei es Taufe oder sonst was passiert, sondern durch eine Beziehung, nämlich Vertrauensbeziehung zu Gott. Mhm. Und dadurch werden diese Menschen inkorporiert. Letztlich weiß aber nur Gott, wer dazugehört.
Dahinter könnte ich mich jetzt verstecken.
Genau.
Also die Person, die Sven vorhin zitiert hat, die könnte sich dahinter verstecken und sagen, Gott weiß, dass ich dazu gehöre.
Und deswegen muss man ja noch weitergehen.
Nur die anderen wissen
es
noch nicht.
Genau, man muss jetzt aber fragen und sagen, wie zeigt sich denn das jetzt konkret? In welchem Verhältnis steht denn jetzt diese universale Gemeinde? Unsichtbar finde ich ein bisschen blöd, weil Menschen nicht mehr sehen, den Ausdruck, den du gebraucht hast. Also universale Gemeinde, bei der letztlich nur Gott weiß, wer dazugehört. Und die konkrete Gemeinde vor Ort. In welchem Verhältnis steht das denn jetzt?
Also wenn ich da ganz rudimentär damit arbeiten würde, mit diesem Gemeindebegriff, würde ich das Wort nehmen, das Jesus gesagt hat in Matthäus Kapitel 18, wenn es auch einen Zusammenhang hat, wo er sagt, dort wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also dort, wo sich Menschen nach Gott ausstrecken und in Zwiesprache zueinander kommen im Namen Gottes, ist er nicht
fern.
Ist er nicht fern. Ja, ist das
Vers 20.
Vers 20, ja. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.
Ja.
Also das heißt, dort, wo Menschen, würde ich persönlich sagen, jetzt den Text existenziell gedeutet, wo Menschen in existenzielle Berührung zueinander kommen, oder im Angesicht Gottes, ist dort Gemeinde, ist Gott gegenwärtig. Also das ist für mich so die elementarste...
Die unterste Stufe.
Elementarste Ebene. Ich will sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also wenn ich diese Worte Jesu in der Tat ernst nehme, könnt ihr mich korrigieren, jetzt in Kapitel 7 im Matthäus-Evangelium, wo er das Königreich Gottes beschreibt, ja, worum es geht. Vers 12 sagt er: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Und da kann ich durchaus die Frage stellen, dort wo Menschen einander das tun, was sie sich wünschen, dass andere ihnen tun, also wo sie sich nach dem Königreich Gottes und seinen Prinzipien ausrichten, ohne es sogar zu wissen, wenn das Gesetz und die Propheten dadurch erfüllt wird, könnte ich durchaus die Frage stellen, und da bin ich durchaus auf dieser universellen Ebene, kann bewusst sein oder unbewusst sein, dass dort, wo Gemeinschaft geschieht, Gott ist da. Und das ist in dieser Form bereits Gemeinde, wenn man so haben will. Also wenn man das im Sinne von wohltuender Gemeinschaft begreift, die zwischen Menschen geschieht vor dem Angesicht.
Dann wäre natürlich jetzt die Frage interessant, warum brauchen wir dann, oder anders einfach, brauchen wir organisierte Kirche? Brauchen wir institutionalisierte Kirche? Was du jetzt beschrieben hast, du sagst die unterste Ebene, elementarste, wenn sich Leute treffen und dem entsprechen, dann sind sie Kirche. Aber wir haben ja ein ganz anderes Kirchenverständnis im Kopf. Mhm. Ja, brauchen wir das?
Also die Frage, um sie mal aufzugreifen von dir, würde sich vielleicht noch so weitergehend, dahingehend formulieren lassen, dass man sagt, brauchen wir diese Vielfalt von wie viel Tausenden, zigtausenden von christlichen Denominationen, ja, die ja alle ein bestimmtes Verständnis haben und so weiter von ihrer Lehre und sich konstituieren. Ja. Also was ich im Neuen Testament sehe, ist schon, dass sich die universale Kirche als Basis irgendwo konkretisieren muss. Ja. Und wenn ich in die Gründungsurkunde sozusagen schaue, der neutestamentlichen Gemeinde, können wir das Pfingstereignis nehmen, Apostelgeschichte 2, das Kapitel endet, in der Apostelgeschichte, Kapitel 2 endet mit der Aussage, Vers 47, dass Gott täglich hinzutut, die gerettet werden sollten.
Also ich weiß nicht, manche Luther hat zur Gemeinde
genau. Ne? Das wäre
steht nicht da, aber das hat er hinzugefügt.
Das wäre ja Sinn, der wäre der Sinn. Ne? täglich zur Gemeinde hinzu, also das ist ja eigentlich der Sinn auch. Ne? Mhm. Gott tut da zu einer konkret sichtbaren Ortsgemeinde hinzu. Also es gibt diese universale Ebene, aber Gott handelt in der Regel, hier bei der Gründung, mit einer konkreten, von Menschen gemachten Gemeinde.
Ja. Und da würde ich persönlich sagen, wenn jemand sagt, er folgt diesem Meister nach, diesem Jesus mit seinen Lehren, mit dem, was ihn dargestellt hat, und der andere tut das auch, dann geht es nicht darum, ob jetzt Gemeinde gebraucht wird und dass es sie deshalb dass sie entsteht, sondern sie entsteht zwangsläufig. Genau. Ich folge diesem Meister, du folgst ihm auch, wir sind im Gespräch mit ihm, dem erwächst, dass wir im Gespräch bleiben und das, was wir mit diesem Meister erlebt haben, weitergeben. Und dann kommt diese Pfingstgeschichte, die jetzt angeschnitten wird. Andere scharen sich dann wiederum um diese Geschichte und sagen, wir wollen Teil dieser Geschichte sein. Ja? Ist ja auch das Interessante jetzt auch mit Apostelgeschichte Kapitel 2. Da erzählt ja Petrus in der Pfingstpredigt die Geschichte von einem konkreten Mann, der gekreuzigt wurde von den Leuten, der aber auferstanden ist. Und dann sind sie davon berührt. Und dann sagen sie, was sollen wir machen? Und dann sagt er, ja, glaubt an ihn, oder tut Buße, also kehrt um von eurem Weg und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Vers 38, also folgt ihm nach, seid Teil davon und dann werden sie eben ein Teil davon. Also mit anderen Worten, es ergibt sich. Und ich finde es auch spannend, was formuliert ist, wenn ich das auch gerade noch lesen darf, denn das ist eine meiner Lieblingsstellen. In Vers 39, Kapitel 2, also davor hat er gesagt, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, Vers 38, und dann sagt er, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Ja. Also diese Verheißung der Sündenvergebung, dass der Heilige Geist zu euch kommt, gilt euch und all euren Kindern und all jenen, die dazukommen. Also jetzt könnten wir sagen, nach 2000 Jahren, weil wir jetzt Teil dieser Geschichte sind und sagen, ja, wir glauben auch, dass er auferstanden ist, dass er gelebt hat. Er ist unser Meister, sind wir auch natürlich Teil dieser Geschichte, Teil dieser Gemeinschaft derer, die Christus
und
nachfolgen.
Und das ist genau der entscheidende Punkt, glaube ich. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich habe den Eindruck, wir haben die Tendenz, dieses Wirken des Heiligen Geistes nachmachen zu wollen. Wir wollen organisieren. Wir wollen sagen, wer zur Kirche gehört und wer nicht. Aber es ist der Heilige Geist, der ruft. Das ist hier ganz deutlich in Kapitel 2. Ja, das ist tatsächlich die Gründung der christlichen Gemeinde. Und das geschieht nur durch den Heiligen Geist. Sonst hätten die sich niemals überzeugen lassen. Und der Heilige Geist sie nicht gerufen. Und ich finde das rein. Ich habe gerade einen Artikel hier vor mir von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Online-Ausgabe. Da hat der Peter Scherle, ein Theologe, der hat einen Gastbeitrag geschrieben zur Zukunft der Volkskirchen. Der konstituiert oder konstatiert hier, dass die Volkskirchen gerade hier in unserem Bereich seit langem im Modus der Krise leben. Ja? Und ich finde es interessant, was er am Ende schreibt. Er schreibt, es muss wieder ergeben, ich lese mal hier vor, wir brauchen eine Theologie der Krise, die in der Brüchigkeit der menschlichen Erkenntnis und unserer Zivilisation jenem Wehen des Heiligen Geistes lauscht, das uns erkennen und sagen lässt, wie uns Gott fehlt. Denn anders werden wir den Gottesglauben nicht mehr zur Sprache bringen können. Das heißt, er kommt zum selben Ergebnis, was wir hier in der Bibel haben. Die Krise, die wir heute erleben, also er spricht davon, dass immer mehr Leute die Kirche verlassen und die Kirche das aber noch nicht wirklich realisiert hat, dass sie immer mehr abnimmt und in der Krise ist. Er sagt, das wird nur zu überwinden sein, wenn wir wieder auf das Wirken des Heiligen Geistes achten. Denn der ist der Einzige, der es tun kann.
Aber für mich ist dann immer noch die Frage, also der Heilige Geist wirkt in mir, zieht mich dazu.
Ja.
Ich werde auch getauft. Ich meine, da haben wir jetzt noch nicht viel drüber geredet. Damit bin ich Teil. Ich folge Jesus nach, der andere folgt ihm nach. Wir gehen automatisch nebeneinander. Warum brauche ich deswegen dann eine Gruppe, die sich geografisch und zeitlich trifft und bestimmte Rituale in der Regel ja hat oder Gottesdienstformen oder was auch immer? Also ich meine, ist es eine erlebnispädagogische Initiative Gottes, die Gemeinde sozusagen? Das brauchen die, damit die das weiter verstehen? Oder ist es im Sinne des Auftrags, den Jesus ja gibt, den Glauben zu verbreiten, Effizienzgründe, wenn wir uns zusammentun, wenn wir uns organisieren. Also
Verstärker.
Warum, oder was ist der Zweck oder wo ist dieser Schritt? Den, glaube ich, sind wir noch nicht gegangen jetzt. Also wir haben die Universale und jetzt, vielleicht ist dann unsichtbar blöd, aber sichtbar trifft es jetzt. Ja? Jetzt wird es wirklich sichtbar. Jetzt ist es nicht mehr du in deinem Herzen folgst Jesus nach, ich in meinem Herzen, sondern jetzt wird es sichtbar. Ah, wir tun das zusammen an einem Ort zu einer bestimmten Zeit. Warum?
Also jetzt in der Gemeinschaft, die durch Gott begründet ist seit der Schöpfung, drückt sich ja diese Verbundenheit aus, miteinander und mit Gott, von dem sich die Menschen aber entfremden. Nun, auf dem Weg agiert in der biblischen Geschichte Gott durchaus, entsendet Abraham, Isaac und Jakob, eine Community, eine Gemeinschaft, der wächst auch mit bestimmten Symbolen, die diese Zugehörigkeit auch darstellen, wie die Beschneidung zum Beispiel, oder bestimmte Feste, die sie an das erinnern, was Gott in ihrer Geschichte und auf ihrem Weg getan hat. Und so ähnlich betrachte ich das persönlich auch im Neuen Testament, dass die Nachfolge Jesu und die Gemeinschaft, die daraus entsteht, sich dadurch ausdrückt, dass Menschen sich auf seinen Namen taufen lassen, als ein Ausdruck dafür, dass sie ihm nachfolgen. Und diese physische Ebene oder dieser Ausdruck durch die Taufe, aber auch das Abendmahl, das sie miteinander feiern, ist ein Ausdruck der Gemeinschaft, die sie miteinander und mit ihm haben, und weniger eine Notwendigkeit. Also es erwächst aus der Erfahrung, die sie haben, drückt sich das in der Taufe im Abendmahl oder auch in der Versammlung, die sie miteinander haben, ja, im Gottesdienst, findet diese Gemeinschaft einen konkreten Ausdruck. Ja. Mhm. Denn so universal und unsichtbar, das ist ja nicht unsere Erfahrung, wie gesagt wurde. Richtig. Also die menschliche Erfahrung ist eine verortete, geografisch und örtlich verortete Erfahrung. Und sie kann, von daher kann sich Gemeinschaft gar nicht woanders ausdrücken, als dort, wo Menschen zusammenkommen, die diesem Meister nachfolgen.
Keine Zweckgemeinschaft, sondern das ist eine natürliche aus dem Inneren.
Ja, hat es nicht damit zu tun, dass Gott Liebe ist? Ich meine, wenn ich an das große Gebet von Jesus denke, in Johannes 17, was betet er da? Ich bitte, dass sie alle eins sind, jetzt kommt's, gleich wie wir, der Vater und ich, eins sind. Das heißt, Gott ist in seiner Liebe, in seiner Liebesfähigkeit, die zu seiner innersten Natur gehört, ein gemeinschaftlich angelegtes Wesen. Und diejenigen, die jetzt zu ihm gehören, die bekommen diese selbe Anlage, möchte ich mal sagen, diese selbe Sehnsucht nach Gemeinschaft, weil sie Liebe angenommen haben und jetzt auch Liebe geben. Also ich habe den Eindruck, das ist der einfache Grund, warum es überhaupt Gemeinde gibt, weil Gott Liebe ist und weil Gott immer auf Gemeinschaft ausgelegt ist. Und er möchte dieselbe Erfahrung auch uns zuteil werden lassen.
Und ich glaube, ich habe den Eindruck, dass diese Tendenz hin zum Kollektiv, dass die im Neuen Testament immer vorhanden ist, bei jedem. Ja? Also nicht umsonst heißt es ja hier, nach Pfingsten, nachdem der Heilige Geist eben gewirkt hat, dass sie dann zusammen waren, sie verharrten in der Lehre der Apostel, also gleich am Ende von Kapitel 2 in Apostelgeschichte haben wir ja die Gemeinschaftsbeschreibung in Kapitel 2, also Vers 42 folgende. Und da wird sogar so weit gegangen, dass sie sagen, hier in Vers 44, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Verkauften sogar ihre Güter und teilten das dann entsprechend. Ne? Sie verharrten täglich einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot, lobten Gott und hatten Gunst vom ganzen Volk. Also da haben wir von Anfang an eine konkrete Verortung in Jerusalem von Gemeinschaft, von Gläubigen. Ich glaube nicht, das müsste man jetzt nochmal diskutieren, aber ich glaube nicht, dass die über 3000, die dann da auch dazu kamen und so, dass die immer alle an einem konkreten Ort zusammen waren. Ich kann mir schon vorstellen, hier heißt es ja, sie waren zwar im Tempel, aber sie brachen zu Hause das Brot. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie sich auch in Gruppen getroffen haben, zu Hause in Hausgemeinden oder so. Ne? Und trotzdem, all diese Ortskirchen oder diese kleinen Versammlungen waren Teil der einen Gemeinde.
Und ich glaube auch, dass es mit diesem Bußetun zu tun hat. Das ist ja im lutherischen Deutsch heute nicht mehr wirklich vermittelbar, Buße, weil es auch kirchlich überlagert worden ist. Aber das heißt ja nichts anderes, als da ändert jemand sein Leben. Ja, es ist diese völlige Umkehr, die stattfindet. Und wenn Menschen umkehren, dann finde ich, dann treffen sie sich in dieser Umkehr. Dann ist es einfach was Neues geworden. Ich sage meistens, Gemeinde ist eine Schicksalsgemeinschaft. Uns ist vergeben worden, wir sind begnadigt worden. Das heißt, wenn zwei Leute begnadigt worden sind, dann haben die eine Verbindung miteinander, die verstehen sich plötzlich fast intuitiv und bringt sie näher zueinander. Ja, wenn ich dir in die Augen schauen kann, sagen kann, Simret, dir ist genauso gegangen wie mir. Genauso. Du bist auch begnadigt worden von diesem Jesus. Ich auch. Versteht ihr? Das ist eine Gemeinschaft, das schweißt zusammen. Das ist keine Zweckgemeinschaft. Ja, wir haben gemeinsame Interessen oder so.
Aber man geht ja doch, also ich meine, innerhalb der Christenheit, man geht ja in seine Gemeinde und nicht in eine andere, weil die das Gleiche glauben wie man selbst. Also da sind wir jetzt wieder bei der Zersplitterung, ne? Bei der Aufteilung. So, ne? Also die blieben in der Lehre der Apostel. Man selber bleibt in seiner Lehre oder sucht sich die Leute, die irgendwie an vielen Punkten eine Übereinstimmung haben. Ne? Da ist nicht so, Gott liebt und wir sind Liebe. Und also ich meine, wenn man nur zum Gottesdienst geht, wenn man alle liebt, dann wären die Kirchen wahrscheinlich noch leerer. Ich weiß es nicht.
Aber die Frage, die sich da ableiten lässt, ist wieder, wir haben, also im Neuen Testament sehen wir ja, es gibt Ortsgemeinden, es gibt trotzdem Gemeinde, Einheit ist da. Ja. Mhm. Wie viel Organisation braucht denn jetzt Ortsgemeinde?
Mhm. Ja, ich meine, also das führt uns ja so zwangsläufig nach dem so Herzensabhandlungen von Gemeinde kommen wir zu den tatsächlichen Realitäten unseres menschlichen Seins. Und ich kann so für mich sagen, sag mal, diese innere Auseinandersetzung, die ja in jedem von uns da ist, unsere inneren Widersprüche, aber auch unsere inneren Vorlieben, denen erwächst ja jetzt auf kleinster Zelle, auf Freundschaft, Familie, Ebene und weitergedacht, was ihnen Ausdruck verleiht, sozusagen. Ja? Mit welcher Harmonie da ist oder Nicht-Harmonie oder welche schmerzhaften Trennungen es auch womöglich gibt, welchen Streit oder welche Entfremdungen es gibt oder welche Schwerpunkte auch leider gesetzt werden. Und jetzt sinnbildhaft gesprochen, was ich sage, drückt sich auch in der Geschichte der Nachfolge Jesu aus. Ja? Also dadurch, dass wir Menschen sind, das, was wir sind, haben wir uns im Laufe der Zeit entweder voneinander und von Gott entfremdet oder haben das, wie du vorhin gesagt hast, Winfried, die Rolle des Heiligen Geistes übernehmen wollen, also lenken und Macht ausüben, dass Menschen in einer bestimmten Art und Weise glauben oder denken. Dabei ist meistens gemeint, wie wir denken, sollen sie denken. Ja? Und wenn nicht, dann wird Macht ausgeübt. Also es hat viele Zerwürfnisse gegeben in unserer Geschichte als Nachfolger Jesu. Aber auch aus verschiedenen Gründen unterschiedliche Erkenntnisse und Schwerpunkte, die wir setzen als Menschen, weshalb wir uns auch in den entsprechenden Gruppen oder Affinitätslinien dann treffen.
Und Simre, darunter leiden wir ja auch. Ich gebe euch ein konkretes Beispiel. Ich habe jetzt die Tage Kontakt gehabt mit einer Person aus einer anderen Kirche. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht, aus welcher Kirche. Und wir sind in unserem Austausch drauf gekommen, dass wir zum Beispiel, ich nenne jetzt ein Beispiel, in der Frage des Zustands des Menschen nach dem Tod völlig unterschiedliche Auffassungen haben. Ja? Gleichzeitig sind wir aber uns ganz sicher, dass wir in Jesus verbunden sind. Mhm. Ja? Diese Person glaubt wirklich an Jesus, ein gläubiger Mensch, fühlt sich vom Heiligen Geist geführt, hat aber eine andere Auffassung, eben kirchlich traditionell geprägt. Ja? Und ich habe eine andere Auffassung. Jetzt ist das ganz konkret dieses Dilemma. Ja? Einerseits fühle ich mich verbunden mit dieser Person, sie fühlt sich mit mir verbunden, aber wie sollen wir jetzt tatsächlich in einer Kirchengemeinde unseren Glauben leben, wenn wir in diesem Punkt der Erkenntnis so diametral auseinanderliegen? Ja, das ist, oder wenn wir den Tag nehmen, an dem wir Gottesdienst feiern, ja, wo wir sagen, das ist der Ruhetag Gottes, wo die Christenheit auch nicht einheitlich ist.
Ja.
Wie soll das gelöst werden? Ja? Das ist ganz konkret, das ist sehr ganz konkret. Praktisch das Dilemma.
Ja. Und für mich ist dann gerade deshalb die Frage, nicht nur unsere Dissensfähigkeit und diese Spannung aufrechterhalten, dass wir in der Tat unterschiedlich denken und glauben, dass wir das jetzt nicht so tun, als wäre das nicht gegeben, aber dass wir in der Gleichzeitigkeit auch einander anerkennen, in unserer Verbundenheit miteinander und vor Gott. Ich glaube, diese Spannung aufrecht zu erhalten und sie weder in die eine noch in die andere Richtung aufzulösen, wäre für mich der Ruf. Ja. Und so einmal, auch in der Familie können wir sehr unterschiedlich sein, ja. Sehr großen Dissens haben, aber gleichzeitig sind wir verbunden. Das würden wir auch nicht in Abrede stellen. Beziehungsweise, wo wir sagen, so ist das nicht, dann geht ja ein Teil von uns.
Nur fragt man dann verloren, sofort, warum kann der Heilige Geist uns nicht verbinden miteinander? Wenn wir beide uns dem Heiligen Geist verpflichtet fühlen, warum geht das nicht? Ich stelle mir jetzt gerade vor, wir wären in einer Kirche zusammen, auch in einem Gebäude würden wir Gottesdienst feiern, aber wir würden jeden Ruhetag, sage ich mal, egal ob jetzt Samstag oder Sonntag, würden wir streiten in der Kirche, weil wir ganz unterschiedliche Auffassungen haben. Und wir müssten dann, was machen wir dann? Wir können uns nicht voneinander gegenseitig überzeugen. Ja, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Und alle sagen, es ist aber biblisch, ja, oder meinetwegen kirchlich, traditionell. Was machst du dann? Also ich würde auf deine Frage, würde ich sagen, ja, ist irgendwo natürlich, dass ich in eine Kirche gehe, wo ich mich nicht jedes Wochenende streite.
Das war ja im Mittelalter hindurch gar nicht so möglich, ja, weil da gab es ja nur eine große Kirche in dem Sinne. Ja. Und das haben sie auch Luther vorgeworfen als den Namensgeber der Tischreden, ne? Der mit der Anschuldigung konfrontiert worden ist, eine neue Kirche gegründet zu haben. Ne? Ja. Und dann sagt er, ja, die Papisten, die sagen, wir haben eine neue Kirche gegründet, aber umgekehrt ist es. Wir sind die alte Kirche und ihr seid abgefallen von der wahren. Ja? Also das Kontinuitätsmerkmal, was er so sieht, dieses apostolische Prinzip der Kirche, gründet die Reformation ganz bewusst auf das apostolische Wort und nicht auf die apostolische Sukzession.
Ja.
Also die Kirche, die ein Kontinuum sieht in sich, sieht es darin, dass sie das Wort Gottes bewahrt.
Kann es sein, so aus meiner Sicht, dass es darum geht, dass wir alle Gründe haben, dass wir das glauben und denken, was wir denken, dass sich das in Gemeinschaft ausdrückt, dass wir so weit sprechen und nicht weiter. Denn genauso wie du und ich einen Grund haben für das, was wir denken und glauben und weshalb wir ja, in einer Community sind, haben auch andere ja, ihre Gründe.
Mhm.
Und da ist Gott mittendrin. Ich habe so einen Spruch gehört, der bringt das, also spitzt ein bisschen zu, aber ich fand den nicht schlecht. Da sagte jemand, wenn die richtige Erkenntnis die Voraussetzung dafür ist, oder vollkommene Erkenntnis, müsste ich sagen, die Voraussetzung dafür ist, dass wir das Reich Gottes betreten, wird keiner die Abschlussprüfungen Gottes schaffen, so nach dem Motto. Wenn das die Voraussetzung ist, dann gute Nacht an alle, denn wir merken ja, für uns alle, wir sind ja alle auf dem Weg.
Stückwerk.
Genau, Stückwerk. Wir erkennen das eine und dann merken wir, oh, es ist doch anders, oder wir wachsen, wir vertiefen. Das ist ja unsere alle Erfahrung, egal wo wir sind. Nun ist für mich die Frage, inwieweit gelingt es uns, bei dem Schmerzvollen, was damit einhergeht, in den Unterschiedlichkeiten, die wir haben, aber auch, wo wir sagen, da gehen wir nicht mit und da kann es auch verschiedene Communities geben, inwieweit halten wir die Spannung aufrecht und sagen, wir sind verbunden miteinander und mit Gott.
Mhm.
Und das weiß er. Wichtig ist aber für dich und für mich, dass wir uns von dem führen lassen, was wir erkennen. Dass wir uns nach dem ausrichten, was sich uns anbietet als etwas, was uns zu Gott näher bringt oder was unsere Erkenntnis weitet. Also diese Verantwortung hat jeder von uns. Und nur wenn wir uns das eingestehen, dem anderen auch, da glaube ich, können wir besser vorankommen, als wenn wir diese Spannung nicht aufrechterhalten.
Und ich glaube, das ist ja auch eine Errungenschaft dann der Reformation, der Zeit danach, dass die Religionsfreiheit so einen großen Stellenwert hat. Die Religionsfreiheit sichert ja dem Einzelnen genau das zu, was du gesagt hast. Dass er nämlich nach seiner eigenen Erkenntnis Gott dienen kann, nach seinem Gewissen. Ja, das ist in der Reformation aufgebrochen, wurde dann auch später durch die amerikanische Revolution und durch auch starke freikirchliche Traditionen ins Bewusstsein gehoben und dann auch später gesetzt. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, das, was wir für uns als Freiheit in Anspruch nehmen und sagen, ich möchte Gott dienen nach meinem Gewissen, das müssen wir natürlich eben auch anderen zugestehen. Ne? Mhm. Und sagen, der andere hat genauso wie ich das Recht, nach seinem Gewissen Religion auszuüben oder auch nicht, wenn er sich dagegen entscheidet.
Und jeder möchte gern dem folgen, was wahr ist. Oder? Keiner will einer Sache folgen, von der von vornherein weiß, das stimmt nicht oder das ist nicht wahr. Jetzt geht es natürlich darum, die Frage, das ist die schwierige Frage, was ist die Wahrheit und wie kann ich sie tatsächlich erkennen? Wie kann ich sie für mich in Anspruch nehmen? Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es sehr verständlich, dass jeder sagt, ich möchte gern dem folgen, was richtig ist. Ja, ich möchte nicht einer Falschmeldung, auch in Bezug auf die Bibel oder auf Gott, irgendwie auf den Leim gehen.
Mhm. Und die spannende Frage jetzt aus deinen Ausführungen wäre doch die Frage, gibt es denn Kirchen, die objektiv gesprochen näher an der Wahrheit sind als andere? Ja. Das wäre jetzt die
Frage. Natürlich die Kirche, zu der ich gehöre.
Natürlich, ja, klar.
Geht doch sicher auch so.
Ja, klar. Ja. Und die nächste Frage wäre, was würden wir den Leuten raten? Oder wie gehen wir denn um mit Menschen, die auf dem Weg zu einer Gemeinde sind oder eine Kirche suchen?
Ja. Also das ist natürlich eine schwierige Frage, aber also ich denke, es wäre einiges geschafft, glaube ich, wenn ich sage, genauso wie ich Gründe habe, dass ich dort bin, wo ich bin, dass ich glaube, was ich glaube, oder dass ich diese Erkenntnis oder diese Sicht habe, hat hoffentlich der andere oder wird, also, oder ich will davon ausgehen, dass der andere auch seine Gründe hat. Und nun wäre spannend dann, wenn wir zusammenkommen und wenn wir auf elementarer Ebene diese Gemeinschaft haben, ist ja, was du angedeutet hast, wenn wir einander als Schöpfung Gottes, als Kinder Gottes betrachten. Also es gibt ja sogar diese Dimension, über die haben wir nicht gesprochen. Nach der Schöpfungsgeschichte hat Gott uns ja nicht nur nach seinem Bild geschaffen als Gemeinschaftswesen, das heißt, dass wir Gemeinschaftswesen sind, ist schon Ausdruck Gottes sozusagen, ist etwas Heiliges, etwas Besonderes. Sogar auf noch rudimentärer Ebene hat er seinen Hauch in uns hineingelegt. Also wir, wenn wir einatmen und ausatmen, für die biblische Geschichte deshalb, weil der Hauch Gottes, der Geist Gottes in uns ist. Sogar auf dieser rudimentärsten Ebene sind wir miteinander verbunden oder stehen in Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Und wenn wir das annehmen, an uns heranlassen und aus der Verbundenheit und der Liebe und der Wertschätzung im Angesicht Gottes heraus, die da ist, in Berührung sind miteinander, im Gespräch, in Gemeinschaft sind und anerkennen, wir sind alle seine Kinder, schafft es doch eine gute Voraussetzung, dass wir gemeinsam wachsen.
Ja.
Das heißt, dass ich durch dich wachse, durch das, was ich nicht erkannt habe, dass du mich weiterbringst, und dass du wiederum dich auf das einlässt, was ich beitrage.
Das ist der Punkt.
Und dass das ein gemeinschaftliches Wachstum wird und weniger jemand von uns hat irgendwie ein Monopol.
Aber das setzt Offenheit und Kritikfähigkeit voraus. Das heißt, ich muss mich hinterfragen können. Denn jeder muss sich die Frage stellen, warum glaube ich das, was ich glaube? Bin ich den einfachen Weg gegangen, weil meine Eltern schon dabei waren und ich da so hineinsozialisiert wurde? Oder habe ich mich bewusst dafür entschieden, weil bei mir ein Denkprozess stattgefunden hat? Und dann muss ich mich natürlich immer wieder fragen, war das der richtige Denkprozess? Habe ich irgendwas übersehen? Und da kommt das ins Spiel, was du gerade gesagt hast, dass ich durch den anderen wachsen kann.
Der Person, die der Jens jetzt gerade so in den Raum gestellt hat, die fragt, okay, ich habe jetzt von Jesus gehört, ich habe vielleicht ihn erlebt, ich habe eine Gebetserfahrung gemacht, ich beginne zu glauben. Zu welcher Kirche gehe ich denn? Der sagst du dann, wir bereichern uns alle. Also ich meine, weißt du, das ist eine konkrete Frage. So,
also,
komm in die Kulturlounge oder so. Ne?
Ja, die ist übrigens in Frankfurt, du bist da herzlich eingeladen. Also da geht es vielleicht... Also ich denke, die Frage ist eine andere, wenn wir die Frage stellen, hat jemand von uns persönlich oder als Community objektiv gesehen eine bestimmte Wahrheit, ist die Frage für mich anders gestellt als, wie hat sich Gott uns kenntlich gemacht durch die Heilige Schrift, durch Jesus Christus, durch die Geschichte und wir wollen in seine Erkenntnis und in der Gemeinschaft mit ihm und untereinander wachsen. Das ist eine andere Fragestellung. Ja. Also da bin ich weniger auf der Suche nach einer übergeordneten Wahrheit oder nach einem übergeordneten Prinzip. Da geht es mehr darum, wie kann ich meine Beziehung zu Gott und zum anderen und zu mir selbst vertiefen? Und was bringt mich darin voran? Und da bringen wir natürlich als Kirchen oder als Communities etwas auf den Tisch, ja, sozusagen.
Ja.
Und da verortet sich. Und dann sagen wir, okay, wenn wir das lesen und gemeinsam entdecken, merken wir meinetwegen, ja, es ist ein Ausdruck unseres Vertrauens auf Jesus, woraufhin wir uns taufen lassen möchten. Kommen wir zu dieser Erkenntnis zum Beispiel. Ja? Sagen, okay, gut, ja, dann machen wir das. Ja? Oder wir sagen, wir wollen einen Tag in der Woche ruhen, um der Schöpfung zu gedenken und zu gedenken, dass Gott uns gemacht hat, dass er uns erlöst hat. Dann machen wir das auch. Ja? Also wir richten uns aus zwar mit den Bausteinen, die wir haben. Was anderes hast du ja nicht, oder ich, als die Bausteine, die wir haben.
Dann findest du automatisch die
aber an der
Stelle. Genau, und wir Stelle, wachsen alle gemeinsam.
Dann an der Stelle wird es ja schon konkret. Du sagst, ich lasse mich taufen. Es gibt tatsächlich in der Christenheit unterschiedliche Auffassungen über die Taufe.
Ja.
Es gibt die unmündigen Taufe, sogenannte Säuglingstaufe.
Ja.
Und es gibt die Erwachsenentaufe, die mündigen Taufe. Mhm. Wenn ich jetzt eine bestimmte Erkenntnis in diese Richtung gewonnen habe, dann werden schon manche Kirchen
fallen schon weg.
Ja, beziehungsweise wir kommen zu der respektvollen Erkenntnis, dass wir ein unterschiedliches Verständnis haben. Und manche, die dann ein bestimmtes Verständnis haben, die sagen, wir lassen uns taufen aufgrund ihres Glaubens, sind Teil einer bestimmten Community. Ja. Die anderen, die es anders verstehen, Teil der Community. Ja. Aber dadurch ist ja weder die Redlichkeit in Frage gestellt, noch, dass wir alle Gründe haben.
Natürlich.
Aber dort, wo wir etwas verstehen, das verbindet uns dann miteinander. Das gibt dann einen bestimmten
Ausdruck. Und wohl dem, der dann sagen kann, der Heilige Geist hat mich überzeugt. Ja, das muss man ja mit aller Zurückhaltung sagen, weil man kann das ja auch rein menschlich zum Ausdruck bringen. Ja, der Heilige Geist, den nehme ich jetzt für mich in Anspruch. Aber ich glaube trotzdem, es ist ein geheimnisvoller Vorgang, dass der Heilige Geist mich in eine Kirchenheimat, in eine Gemeindeheimat führt, wo ich tatsächlich auch meine Gaben einbringen kann. Und das wird natürlicherweise, glaube ich, schon eine Gemeinschaft von Gläubigen sein, die, ich sage es jetzt mal so ganz einfach, die Erkenntnis teilen, die ich gewonnen habe.
Genau. Hat aber der Heilige Geist die anderen nicht geführt? Könnte ich jetzt provokant fragen?
Natürlich. Also ich weiß. Also deshalb sage ich mit aller Zurückhaltung.
Genau, ja. Deshalb würde ich auch sagen, ich fühle mich von Gott geführt zu dieser Erkenntnis. Oder es fühlt sich für mich stimmig an.
Genau.
Und der andere wird auch womöglich das auch sagen, aus welchen Gründen auch immer. Und Gott wird da schon irgendwie.
Deshalb sage ich, ich sollte mich zurückhalten, eine Aussage über den anderen zu machen. Ich kann nur eine Aussage über mich selbst machen.
Ja. Da bin ich dabei.
Ja.
Und trotzdem gibt es ja dieses Stichwort von der Ecclesia Semper Reformanda, also der sich immer wieder erneuernden Kirche. Und damit hängt für mich auch ein Stück weit dieser Restitutionstheorie-Gedanke zusammen. Ja? Also die Gemeinde oder die Kirche, die sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder durch Reformation zu dem besinnt, was eigentlich ursprünglich christlich ist, also biblisch, und dann auch gewisse Dinge wiederherstellt. Also die Vorreformatoren durch Huss zum Beispiel, die Reformatoren durch Luther, Zwingli, Calvin, der Methodismus oder die Erweckungsbewegung beziehungsweise dann auch der Pietismus als Reformationsbewegung der protestantischen Kirchen. Also ist da nicht auch was dran an diesem Restitutionsgedanken der Kirche?
Also dass ganze Gruppen von Menschen sich gemeinsam
wieder etwas herstellen, wieder etwas herstellen, was in Vergessenheit geraten ist und dadurch auch dem ursprünglichen Willen Gottes näher kommen?
Ja.
Das ist natürlich eine spannende Frage, denn da ist schon was dran, dass sie mancherlei Sachen erkennen, wie jetzt Luther.
Ja.
Der
und eine ganze Bewegung entsteht.
Eine ganze Bewegung entsteht.
Ja. Wo man jetzt mal positiv denkend davon ausgehen will, das ist vom Heiligen Geist geführt. Ja, wie wir in Apostelgeschichte 2 sehen, hat der Heilige Geist gewirkt und daraus ist das entstanden, was wir überhaupt Kirche nennen. Und es ist weltweit, offensichtlich sehen wir schon in den ersten Versen in Apostelgeschichte, Jesus hat die ganze Welt eingeschlossen, hat universal gedacht. Und nicht mehr nur ein Volk, ein ethnisches Volk, das ihm gehört, sondern alle Völker sollen zu ihm gehören schließlich. Also ich glaube, dass der Heilige Geist hier eine ganz große Rolle spielt. Und da auch eine ganze Bewegung entstehen kann, auch heute noch.
Mir fällt gerade das Bild ein, im Alten Testament haben wir ja auch Reformbewegungen oder Bemühungen innerhalb des Volkes Gottes gehabt. Ich nenne nur die Propheten im Alten Testament. Das waren ja Reformaufrufe an das Volk Gottes. Oder im Neuen Testament Johannes der Täufer. Ein ganz klarer Reformprozess innerhalb des Volkes Gottes. Und die Frage ist, wo haben wir heute innerhalb der Kirchenreform Aufrufe, Prozesse, Bewegungen, von denen Gott sich wünscht, dass wir eben diese Reformbewegungen weiterführen, beziehungsweise sich uns ihnen anschließen.
Das also würde ja eine gewisse, ein gewisses Besserwissen oder eine gewisse, vielleicht ist auch nur eine Leidenschaft, ja, dass man nicht einfach sagt, ich sehe das anders, respektvoll orientiere ich mich und schaue halt, gibt es jemanden, der das auch so sieht, sondern die haben ja wirklich Dinge angeprangert.
Natürlich.
Also die haben ja auf den Tisch gehauen und gesagt.
Weil sie gesagt haben, das ist nicht die Wahrheit, wie es bisher war, sondern wir haben eine andere Wahrheit.
Das kann, wir kennen auch genug Beispiele, wo Leute auf den Tisch hauen und alle schütteln den Kopf und es wird nichts draus, weil es halt die falsche Richtung war. Aber manchmal trifft man was so irgendwie.
Aber geht es da vielleicht gerade deshalb, so bei aller Zerrissenheit, auch in der christlichen Geschichte, die wir zu spüren bekommen, leider, ja? Das ist ja sehr, sehr traurig, ja, auch diese Entfremdung unter uns und dieses, dieser Dissens unter uns tut uns ja in vielerlei Hinsicht nicht gut. Aber wenn wir jetzt mit den Realitäten arbeiten, die wir haben, dass es unterschiedliche Communities gibt, auch wenn wir sagen, wir sind Teil des großen Ganzen, ich glaube, das ist wichtig, aber de facto, wenn wir so Communities haben, in unterschiedlichen Kirchen stellt sich dann schon die Frage, und diese Frage sollte sich jede Gemeinschaft oder jede Community stellen, angefangen von sich selbst, was ist dran? Wie bleiben wir auf dem Weg? Beziehungsweise, worum geht es uns? Geht es uns um Macht? Geht es uns um Durchsetzungswillen? Geht es uns um etwas Übergeordnetes?
Geht es nur um Tradition?
Geht es uns einfach um Tradition? Geht es uns um Formen? Geht es uns um Selbsterhalt, dass wir irgendwie weiter existieren? Oder geht es darum, dass wir wiederum in der Gemeinschaft zu Gott und zueinander wachsen wollen und dass wir dazu beitragen wollen, das zu tun, was uns dabei hilft? Und das führt dann zu diesen kritischen Selbstfragen, die man sich auch stellen muss. Also wenn du ein bewahrendes Denken hast oder das Denken hast, du musst etwas irgendwie einfach aufrechterhalten, ist eine andere Motivation, als wenn du fragst, wie kann ich in der Gemeinschaft zu Gott und zueinander wachsen und was hilft dabei im ganzheitlichen Sinne?
Und das ist vielleicht eine Frage, die wir uns selber auch mitnehmen können zum Schluss. Wo wir uns selber fragen, wie kann ich dahin kommen und wie kann ich andere dazu führen, dass wir noch genauer nach dem Willen Gottes fragen und ihn auch entsprechend ausleben. Allein und in Gemeinschaft.
Ja, genau.
Danke euch für die guten Gedanken und den lebendigen Austausch.
Ja, es ist eine sehr spannende Frage. Sehr spannende Frage. Ich glaube, es ist viel Bescheidenheit angebracht.
Aber wir haben ja auch den Aufruf, aus Babylon hinauszurufen.
Die Entropie ist halt für alles. Es kann alles wieder gemacht werden. Es kann alles wieder.